ARD.
Das war kein Unfall im Tunnel.
Aber klang ein bisschen so.
Sondern das sollte ein Sturmgeräusch sein vom größten Sturm in unserem Sonnensystem. Zumindest so, wie er sich vielleicht anhören könnte. Anne, du weißt sicher, wovon ich spreche. Es ist nämlich der Great Red Spot auf dem Jupiter. Und das ist wirklich der größte Sturm in unserem Sonnensystem. Der ist nämlich größer als die Erde.
Das heißt, die Erde könnte da komplett drin versinken in diesem Sturm.
Das finde ich echt Wahnsinn. Also ein Sturm, der so groß ist und vor allem der geht ja auch schon ewig. Ich glaube irgendwie so 300 Jahre mindestens. Man ist sich nicht so ganz sicher.
Könnte sein, dass der auch noch länger schon existiert, weil der ist jetzt seit ein paar hundert Jahren halt beobachtet worden, aber keiner weiß ja, ob der vielleicht davor einfach auch schon da war.
Darüber sprechen wir heute und über die Sonden und Missionen, die sich den Great Red Spot und den Jupiter und seine Monde anschauen. Das ist nämlich alles super spannend. Das sind so Sonden wie Pioneer und Voyager. Das waren die ersten, die dahin geflogen sind. Aber es sind auch seitdem noch andere hingeflogen und auch jetzt gerade unterwegs. Über all das wollen wir sprechen.
Vor allem auch darüber, wie man eigentlich zum Jupiter hinkommt, denn das ist ja doch schon ein ganz schönes Stück von uns entfernt.
Und auch, warum ausgerechnet der Jupiter so ganz viele Sonden abbekommt im Gegensatz zu irgendwie den anderen Gasriesen zum Beispiel. Darum geht's heute bei Ready for Liftoff. Ich bin David Beck.
Und ich bin Anne-Dorothee Ziem.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 13.
Ready for Liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorothee Ziem und David Beck.
Ja, wie kommen wir eigentlich zum Jupiter? Und da auch ganz wichtig die Frage, warum ist das eigentlich so kompliziert geworden? Ich habe gerade schon so die ersten Sonden erwähnt, die da hingeflogen sind, Pioneer und Voyager. Die haben 2 Jahre gebraucht, nicht mal, bis sie beim Jupiter waren und sind auch einfach direkt dahin geflogen. Heute ist das ganz anders. JUICE, das ist eine ESA-Sonde, die gerade zum Jupiter unterwegs ist, ist vor 2 Jahren gestartet, braucht aber noch 6 Jahre. Also die wird dann insgesamt 8 Jahre unterwegs sein. Sie ist auch erstmal vom Jupiter weggeflogen, nämlich zur Venus, kommt jetzt gerade zur Erde zurück, fliegt dann noch mal ein paar Mal an der Erde vorbei, um dann ja richtig lange zum Jupiter zu brauchen. Also da muss man erstmal sagen, Voyager und Pioneer, die sind einfach am Jupiter vorbeigeflogen und JUICE bleibt da. Und vorbeifliegen, das ist wesentlich einfacher, weil man nicht den Treibstoff mitnehmen muss, den man braucht, um in eine Umlaufbahn einzuschwenken. Das heißt, man ist deswegen schon mal wesentlich leichter unterwegs.
Meine geheime These ist übrigens, dass es auch einfach so eine kleine Challenge ist von den Raumfahrtorganisationen, die halt sagen, okay, wir machen jetzt hier so ein ganz ausgeklügeltes System mit so ein paar Flybys an Planeten, um halt diese coolen Flybys zu machen und gar nicht, weil wir das unbedingt brauchen, aber das ist ein Hot-Take von mir. Da würden die natürlich anderes sagen, wenn man sie fragt.
Genau, aber da sind wir ja schon beim Thema. Flyby oder Swingby oder Gravity Assist wird es manchmal genannt. Slingshot habe ich auch schon gehört. Das ist alles so ziemlich das Gleiche. Und zwar sind das Vorbeiflüge an Himmelskörpern. Und die kann man nutzen, um seine Sonde oder sein Raumschiff zu beschleunigen oder auch abzubremsen. Das funktioniert, weil der Planet selbst ja auf einer Umlaufbahn ist. Und in dieser Umlaufbewegung, da steckt wahnsinnig viel Energie drin. Und da kann man sich ein bisschen was davon abzwacken, wenn man so da dran vorbeifliegt. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, als würde der Planet die Sonde kurz einfangen und dann mit so einer Schleuder von sich wegschleudern in die eine oder andere Richtung, je nachdem, wo man hin will.
Abzwacken ist übrigens wirklich das richtige Wort. Also man klaut dem Planeten buchstäblich Energie. Es ist natürlich nicht so, dass sie dann einfach irgendwann stehen bleiben würden. Die haben wirklich viel Energie und das nimmt denen jetzt nicht so viel weg, wenn da so eine kleine Sonde vorbeikommt und ein bisschen was mitnimmt. Aber rein theoretisch, wenn man das oft genug macht, könnte man die auch ausbremsen damit.
Das hat man zwar früher auch schon gemacht, aber es ist wirklich komplizierter geworden. Das sagt auch Angela Dietz. Das ist die Flugleiterin von JUICE, der Jupitersonde der ESA, beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt.
Das ist, dass früher die Berechnungen insgesamt alle viel einfacher waren. Und mittlerweile hat sich da auch viel getan bei den Computersystemen zum Beispiel, die diese ganzen Flugbahnen ausrechnen. Die sind besser geworden. Deswegen kommt es dann zu ganz neuen, ungewöhnlichen Lösungen auch, wie zum Beispiel, was wir gemacht haben, halt Erdmond und Erde. Das hat vorher noch nie jemand gemacht. Also noch keiner ist vorher auf diese Idee gekommen, auch die Gravitation des Mondes auch zu nutzen. Was jetzt nicht so super viel ist, weil es ein kleiner Körper ist. Es war aber trotzdem dann viel optimaler, Mond und Erde auszunutzen. Ja, und dann gibt es hier im ESOC einige Leute, die daran arbeiten, an diesen Flugbahnen. Und man hat schon den Eindruck, das wird immer komplizierter, aber es ist auch immer optimierter, also immer besser. Und man spart immer mehr Treibstoff, als es vielleicht früher der Fall war.
Okay, also Klassiker auf jeden Fall. Man hat jetzt Computer und kann die benutzen und irgendwelche crazy Sachen damit ausrechnen, die man vorher vielleicht so per Hand machen musste. Eigentlich cool, dass das so funktioniert und macht ja auch mega Sinn, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen den Treibstoff, den wir haben, irgendwie möglichst effizient benutzen und nicht einfach so rausballern, weil wir haben ja irgendwie so viel davon. Ich finde, bei JUICE ist es ja jetzt konkret so, dass die Sonde gerade von Jupiter eigentlich wegfliegt, was erstmal so mega counterintuitiv ist, wenn man so sich überlegt, okay, wie könnte man am besten zum Jupiter kommen? Aber tatsächlich holt sich JUICE bei der Venus jetzt 2/3 der Energie, die JUICE für den Weg zum Jupiter braucht, beziehungsweise hat sich diese Energie geholt, denn dieser Venus-Vorbeiflug, der war tatsächlich schon, den hat JUICE schon absolviert und jetzt ist die Sonde quasi wieder auf dem Weg Richtung Jupiter und viel schneller, als sie es wäre, wäre sie einfach nur hier von der Erde gestartet und dann Richtung Jupiter geflogen. Und Angela Dietz hat uns auch gesagt, dass sich dieser Venus-Vorbeiflug richtig lohnt, auch im Vergleich zu jetzt Erde oder Mars. Man hätte ja auch sagen können, okay, JUICE macht diesen Vorbeiflug beim Mars. Aber je näher an der Sonne so ein Vorbeiflug stattfindet, desto mehr bringt das, also desto mehr Energie bringt das. Der Nachteil ist natürlich, das dauert ein bisschen länger, halt erstmal zur Venus zu fliegen und dann Richtung Jupiter. Deswegen ist die Sonde auch insgesamt 8 Jahre bis zum Jupiter unterwegs. Die andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, okay, wir packen da mehr Power rein, also mehr Treibstoff zum Beispiel. Und das macht eine andere Mission gerade. Es sind nämlich gerade 2 Sonden zum Jupiter unterwegs. Nicht nur JUICE von der ESA, sondern auch Europa Clipper von der NASA. Die ist ähnlich schwer wie JUICE, wurde aber mit einer anderen Rakete gestartet, nämlich mit einer Falcon Heavy von SpaceX. Und die hat ungefähr 1/3 mehr Nutzlastkapazität als die Ariane 5, mit der JUICE geschickt wurde. Das heißt, die muss diesen Umweg zur Venus nicht machen. Die macht einen Vorbeiflug am Mars und einen an der Erde und dann ist sie sogar schneller bei Jupiter als JUICE.
Und dann muss man auch noch sagen, im Vergleich zu zum Beispiel Voyager oder Pioneer, JUICE und Europa Clipper, das sind einfach 2 der schwersten interplanetaren Sonden, die es jemals gab. Also die sind mehr als 6 Tonnen schwer. Und da muss man dann auch einfach schauen, wie können wir mit dem Treibstoff, den wir haben, effizient umgehen, dass wir die Dinger zum Jupiter kriegen.
Und die Voyager-Sonden hatten nicht mal 1 Tonne im Vergleich. Und über die Hälfte von der Masse von JUICE ist zum Beispiel auch trotzdem Treibstoff. Also wir haben ja gerade gesagt, wir wollen Treibstoff sparen, aber trotzdem brauchen solche Sonden immer ein bisschen extra Treibstoff, weil die ja dann da auch noch so ein paar Manöver fliegen müssen und dafür eben Treibstoff brauchen.
Jetzt sprechen wir aber erstmal noch über Missionen, die schon zum Jupiter geflogen sind. Das wäre einmal Galileo, die ist benannt natürlich nach Galileo Galilei, der 1610 die 4 großen Jupitermonde beobachtet hat. Ich habe mir jetzt extra nicht dazu geschrieben, welche das alles sind, weil ich immer nur 3 hinkriege. Du musst den 4. sagen.
Das ist alles klar.
Callisto, Ganymed und Europa, die kriege ich immer hin.
Und Io.
Und Io, genau. Ja, das ist
Io, eigentlich der Vulkanmond,
sich zu merken. Ja, stimmt. Der Voyager hat da die Vulkane drauf gefunden. Da erinnere ich mich dran aus unserer Voyager-Folge. Galileo war 5,3 Meter hoch und hatte auf einer Seite einen 11 Meter langen Arm mit einer Magnetometersonde dran, um das Magnetfeld da am Jupiter zu messen. Das hat er auch interessante Sachen gefunden. Die Sonde war nicht ganz so schwer wie jetzt JUICE und Europa Clipper, 2223 Kilogramm.
Als ich das gelesen habe, habe ich mich übrigens gefragt, warum die nicht 2222 Kilogramm gemacht haben. Ich glaube, die Gelegenheit hätte ich genutzt.
Ich hätte es auf jeden Fall auch genutzt. Wahrscheinlich hätte man einfach 1 Kilogramm Treibstoff rausnehmen können und das Ding hätte trotzdem noch funktioniert. Aber trotzdem, ich hätte alles dafür gegeben, dieses 1 Kilo noch irgendwie rauszukriegen. Es hatte eine ganze Ladung an Instrumenten dabei, Kameras, Spektrometer, um rauszufinden, was da so alles an Staub rumfliegt, an Gas rumfliegt um den Jupiter. Und das Spannendste, was finde ich, was Galileo dabei hatte, das war eine kleine Subsonde, kann man sagen, die von Galileo dann abgestoßen wurde und in die Atmosphäre des Jupiters eingetreten ist.
Ich finde übrigens, dafür gibt es immer kein gutes deutsches Wort. Also wir haben uns Subsonde jetzt auch ausgedacht.
Ja, Und das war echt ein crazy Atmosphäreneintritt. Da haben über 200 G Beschleunigungskräfte auf diese Sonde eingewirkt. Und das ist ungefähr, habe ich mal nachgeschaut, wie wenn man mit 100 km/h gegen eine Wand fährt. Da kommen krass, auch solche Kräfte zustande.
So was musst du halt auch erstmal bauen, was das denn aushält. Also das ist meistens das Schwierige oder das Kritische halt an solcher Art von kleinen Sonden, dass die dann diese extremen Bedingungen woanders überstehen.
Galileo ist gestartet am 18. Oktober 1989 von Cape Canaveral aus auf STS-34 auf dem Space Shuttle Atlantis. Und das ist vielleicht ein bisschen eine komische Sache an Galileo, dass eine interplanetare Sonde an Bord eines Space Shuttles fliegt. War nicht die einzige, muss man sagen. Und ich habe mir dann, da, als wir da auch drüber geredet haben, danach noch ein paar Gedanken gemacht, was halt sehr praktisch ist, wenn man das aus einem Space Shuttle rauslässt. Wenn da irgendein Problem ist, dann hat man noch die Möglichkeit, einen Spacewalk zu machen.
Stimmt.
Und vielleicht da irgendwie an einem Sonnensegel zu rütteln, dass sich halt nicht ausfährt. Das kann ja schon mal passieren, dass genau deswegen so eine Sonde dann fehlschlägt, weil sie einfach im Orbit um die Erde dann ja irgendwas klemmt und dann funktioniert nichts mehr.
Ja, eigentlich mega praktisch, ne? Dass man dann nochmal kurz raus könnte, um irgendwas zu rütteln, wenn was nicht klappt direkt beim Aussetzen von der Sonde. Hat bei Galileo jetzt nur so semi geklappt, weil die hatten nachher trotzdem so ein paar Probleme, die sie aus der Ferne dann lösen mussten. Galileo hatte nämlich mehrere Antennen. Das ist üblich, dass so Raumsonden mehrere Antennen dabei haben, ist ja auch klar. Falls eine nicht funktioniert, wie in diesem Fall, hat man dann noch so ein paar Backup-Antennen. Die High-Gain-Antenne, also quasi die mit richtig viel Power, die sollte sich eigentlich im Weltall dann irgendwann ausfahren. 4,8 Meter Durchmesser hatte diese High-Gain-Antenne und dann hat es aber nicht geklappt. Also die Antenne konnte nicht komplett ausgefaltet werden. Das heißt, man musste dann trotz dieser Space Shuttle-Geschichte doch wieder Remote Support irgendwie leisten und gucken, wie man das dann macht. Die Antenne konnten sie einfach nicht mehr benutzen. Stattdessen haben sie dann die Software und auch die Bodenstation so verbessert, dass die dann mit den Low-Gain-Antennen, also die nicht ganz so viel Power hatten, aber die auch an Galileo noch dran waren, dass sie dann die einfach bestmöglich nutzen konnten.
Dann müssen wir nächstes Mal einfach den ganzen Weg mitfliegen bis zum Jupiter, würde ich sagen.
Auch geil. Ja, lass das machen.
Ja, alles klar. Galileo war die erste Raumsonde, die in eine Umlaufbahn um einen der äußeren Planeten eingeschlagen hat. Und das Missionsende, das war dann im September 2003, da ist die Sonde in den Jupiter reingecrashed.
Da wurde übrigens auch richtig viel dann rumdiskutiert oder haben sich, glaube ich, viele Leute gefragt, okay, warum macht man das? Also warum crasht ihr jetzt diese Sonde? Lasst doch die Sonde ein bisschen behalten. Aber das wird tatsächlich meistens so gemacht, damit man nicht Gefahr läuft, andere Orte zu kontaminieren. Weil man halt auf gar keinen Fall wollte, dass der Jupitermond Europa irgendwas von der Erde abbekommt, falls da vielleicht doch Leben existiert. Also mikrobielles Leben wird da ja vermutet auf Europa. Und das wollte man halt verhindern, dass die Sonne dann nachher da irgendwie crasht und so Keime von der Erde dazukommen.
Also wenn da was drauf wäre, ich meine, da ist eh nichts drauf, aber es wäre wahrscheinlicher, dass wenn da was drauf ist, dass das überlebt, wenn das auf Europa crasht oder Ganymed oder sonst was, als wenn das verglüht. Ja, und im Jupiter, da verglüht dieses Ding einfach, da überlebt auf keinen Fall irgendwas.
Wir verdanken Galileo auch richtig viele Dinge, die wir heute über den Jupiter wissen und auf die jetzt die nächsten Missionen, die gerade unterwegs sind, auch aufbauen können. Zum Beispiel hatten wir ja gerade schon den Jupitermond Ganymed angesprochen und das ist der erste Mond, den wir kennengelernt haben, der ein eigenes Magnetfeld hat. Also Magnetfelder sind etwas, was wir vorher nur vom Planeten kannten. Die Erde hat Magnetfeld, der Jupiter hat übrigens auch ein Magnetfeld und Ganymed als Mond hat tatsächlich auch ein Magnetfeld. Und auch Galileo hat herausgefunden oder Hinweise darauf gefunden, dass unter der Eisschicht, die auf Europa ist, dass da sehr wahrscheinlich ein flüssiger Wasserozean ist. Was uns ja noch mehr darin bestärkt, dass wir auf jeden Fall da jetzt bald mal nach Leben Ausschau halten müssen. Und dann haben wir ja gerade auch schon über diese atmosphärische Sonde gesprochen, die in den Jupiter reingekippt wurde, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Und während das passiert ist, hat die chemische Zusammensetzung der Jupiter-Atmosphäre gemessen und auch herausgefunden, dass diese Häufigkeit der Elemente anders ist als in der Sonne. Das mag jetzt erstmal nicht überraschend klingen, weil Jupiter ist ja auch kein Stern, sondern ein Planet. Aber trotzdem besteht Jupiter zum Beispiel hauptsächlich aus Wasserstoff und die Elemente sind halt ähnlich wie die bei der Sonne. Und manchmal kommt ja auch so ein bisschen die Frage auf, okay, hätte Jupiter vielleicht auch ein Stern werden können? Da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen drüber. Außerdem hat Galileo auch zum ersten Mal auf einem anderen Planeten Ammoniakwolken gemessen. Die gibt es nämlich auch auf dem Jupiter. Eine Sache, die ich ziemlich beeindruckend an der Galileo-Mission fand oder wo ich zumindest die Bilder von ziemlich beeindruckend finde, das ist passiert eigentlich noch bevor Galileo so richtig beim Jupiter angekommen ist. Da hat die Sonne Jupiter quasi schon gesehen und sie hat zufällig auch gesehen, wie ein Komet gerade in den Jupiter crasht. Und zwar war das der Komet Shoemaker-Levy 9. Der ist nicht nur in den Jupiter gecrasht, sondern ist während er auf den Jupiter zugekommen ist, in mehrere Teile zerbrochen und dann sind diese mehreren Teile da reingecrasht. Was ich ziemlich cool finde, weil es gibt um Himmelskörper die sogenannte Roche-Grenze und das war quasi so ein richtiger Beweis dafür, dass diese Roche-Grenze wirklich existiert. Die besagt nämlich, wenn man die übertritt, dann wird der zweite Himmelskörper, der auf den ersten kommt, quasi durch die Gezeitenkräfte, die da wirken, zerrissen. Das wurde übrigens dann auch nochmal in der Popkultur irgendwann aufgegriffen. Und zwar weiß nicht, David, ob du Moonfall kennst, den Film, wo, nee, wie der Name halt auch schon sagt, der Mond auf die Erde kracht und da passiert auch genau das. Also da zerbricht er auch in so mehrere Teile und die rieseln einfach so die ganze Zeit auf die Erde. Da geht's auch irgendwie um diese Roche-Grenze.
Ich musste lustigerweise gerade an was Ähnliches denken. Das ist von einem Webcomic, das ich gerne lese, XKCD, das kennst du sicher auch. Und da geht es auch mal drum, was passiert, wenn der Mond der Erde immer näher kommt. Und dann ist eben auch, irgendwann kommt der Mond unterhalb der Roche-Grenze und wird auseinandergerissen. Und klar, da würde auf jeden Fall einiges davon auf die Erde knallen. Aber Teile würden sich auch zu Ringen ausbilden. Und dann, ja, hätte die Erde Ringe,
oh,
aus,
stimmt,
dem Mond.
Das wäre eigentlich schön, aber natürlich wollen wir das trotzdem nicht, weil der Mond muss unser Mond bleiben. Wobei es ja dann theoretisch sogar passieren könnte, dass aus den Ringen dann wieder ein Mond wird. Okay, ja, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Okay, lass uns nochmal ganz kurz auf den Lander, nenn's jetzt einfach mal, zurückkommen. Also auf diese kleine Sonde, die in den Jupiter gefallen ist. Die ist tatsächlich krassen Bedingungen ausgesetzt gewesen. Also die ist mit 170.000 km/h Richtung Jupiter gedonnert und musste 10.000 Grad aushalten. Wobei es fast jetzt gerade egal ist. Ich habe gerade kurz überlegt, ist es gerade Celsius oder gerade Kelvin. Bei den Temperaturen ist es eigentlich auch schon egal. Das ist nämlich auch ungefähr einfach doppelt so viel, wie die Sonnenoberfläche Temperatur hat. Also ja, und das Ganze hat für 58 Minuten funktioniert, beziehungsweise natürlich ist das Ding wahrscheinlich dann einfach irgendwann noch immer weiter geflogen, aber für 58 Minuten hat sie die Daten gesendet.
Finde ich schon ganz schön beeindruckend, also eine Stunde lang in diesen, in dieser Umgebung.
Ja, das ist krass. Auf jeden Fall. Also die letzten Daten, die kamen, da waren 23 Bar Druck. Das ist 23 Mal so viel, wie wir hier auf der Erdoberfläche haben. Und dann ist die Sonde einfach zerquetscht. Ja. Aber man muss sich halt auch vorstellen, das ist ja so, wie wenn man ganz, ganz tief taucht und so weiter. Das ist schon krass. Das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt. Aber ich finde hier bei unserem 3,40 Meter Becken auch immer schon, für meine Ohren ist das schon hart, da so einen Ring hochzuholen.
Ja.
Ja, das war Galileo. Es gibt eine Sache, wo wir noch ganz dringend drüber sprechen müssten, wenn es ums Galileo geht. Und das ist der Mission Patch.
Ja.
Ein Mission Patch ist quasi das Logo von einer Mission. Patch wegen Aufnäher, weil man das dann ja auch oft so als Aufnäher für T-Shirts und so weiter hat. Wir verlinken euch in den Shownotes einen Link, da könnt ihr euch den angucken. Wir konnten das aber nicht rauslassen. Ihr müsst das sehen. Was soll der Burger?
Genau, es ist auf jeden Fall ein Burger, weil die Farben, die in diesem Mission Patch auftauchen, die gehören nicht zum Jupiter. Wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man sich schon denken, okay, das soll vielleicht der Great Red Spot sein. Wahrscheinlich ist es der Jupiter, der da drauf ist. Aber der Jupiter ist nirgends grün.
Nee.
Salat ist grün.
Und genau, das ist, und vor allem so diese eine Schicht, die sieht einfach aus wie ein Salatblatt. Also ja,
ja.
Was ist da passiert?
Und vor allem sieht es auch so aus, als wäre es mit Microsoft Paint gemalt. Also es ist wirklich, es gibt sehr viele richtig hässliche Mission Patches, aber das ist bis jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie in den Top 3, sondern bei mir auf jeden Fall ganz, ganz oben, was hässliche Mission Patches angeht. Ja, ich meine, es waren halt auch die 80er, also da hat man auch alles, was noch irgendwie gerade so computerdesignmäßig neu, fand man dann auch alles gleich richtig cool und hat erst 2 Jahre später gemerkt wahrscheinlich, wie hässlich es eigentlich ist.
Also falls ihr jemals darüber nachgedacht habt, uns einen Kommentar zu schreiben zu unserer Podcast-Folge, lasst uns wissen, wie ihr den Mission Patch findet. Wir sind sehr interessiert.
Oder schreibt uns an liftoff@ard.de. Ja, dann kommen wir zur nächsten Jupiter-Mission. Und zwar ist das Juno. Juno ist am 5. August 2011 von Cape Canaveral aus gestartet.
Und hat auch wieder ein paar Flybys gemacht.
Ein Flyby hat es gegeben, dieses Mal an der Erde, nämlich im Oktober 2013 und ist dann 3 Jahre später im Juli 2016 am Jupiter angekommen. Und da gab es dann ein kleines Problem, als sie da angekommen sind mit dem Triebwerk. Eigentlich sollte Juno in eine Umlaufbahn um den Jupiter, die 14 Tage gedauert hätte. Aber sie sind dann in der ursprünglichen Umlaufbahn geblieben, die 53 Tage gedauert hat. Und da gab es dann so ein kleines Problem mit der Mission an sich, weil diese Umlaufbahn sehr exzentrisch war, nennt man das. Also sie ist einmal sehr nahe und einmal sehr weit weg vom Jupiter gewesen, zwischen 4.000 und 8 Millionen Kilometer. Also ist schon eine ganze Menge. Und für die wissenschaftlichen Ergebnisse waren nur diese nahen Vorbeiflüge interessant. Und weil die Umlaufbahn jetzt so viel länger gedauert hat, gab es sehr viel weniger von denen während der eigentlichen Missionszeit, in der das gelaufen ist. Aber man hat die Mission noch 2-mal verlängert und ist dann auch noch ein bisschen näher rangeflogen, beziehungsweise hat die Umlaufbahn ein bisschen kleiner gemacht. Und ja, alles in allem ist Juno auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Mission. Ja.
Was ist das? Jedes Mal passiert irgendwas. Irgendwas Unerwartetes. Juno sollte nämlich vor allem untersuchen, was unter den Wolken vom Jupiter ist. Also die hatte Instrumente dabei, die die Wolkendecke auch durchdringen können. Vor allem im Bereich des sichtbaren Lichts ist es ja so, dass so Staub und so weiter, das alles blockiert, aber Juno hat das Ganze mit Mikrowellen und Infrarot gemacht und konnte so einige Einblicke in zum Beispiel auch den Great Red Spot bekommen, von dem wir vorhin diese nette Soundkulisse gehört haben. Und dabei hat die Sonde oder haben Forschende mit Daten von der Sonde rausgefunden, dass dieser Great Red Spot viel tiefer in die Wolkendecke reicht als gedacht. Also es ist mehr als 350 Kilometer tief. Was nicht heißt, dass das die Grenze ist. Vielleicht ist es sogar noch tiefer, aber weiter konnten die Instrumente da nicht durchblicken. Ist so ein bisschen wie 300 Jahre alt, aber vielleicht noch älter. Ist halt auch jetzt 300 Kilometer tief, aber vielleicht auch noch tiefer.
Das finde ich auch so ein bisschen, oder einen zumindest, der richtig spannenden Aspekte bei solchen Missionen. Wir finden wirklich Sachen raus, die wir nicht wissen. Also
ja.
Klar, der Jupiter ist jetzt nicht direkt in nächster Nähe, aber wir haben schon sehr, sehr viele sehr intelligente Menschen auf dieser Welt gehabt, die alle versucht haben rauszufinden, was da los ist und dann auch wahrscheinlich gute Theorien aufgestellt haben, aber dann fliegt man halt dahin und sieht so, ach so, nee, der ist noch viel tiefer, als wir gedacht haben.
Was auch ziemlich krass ist, ist, dass Jupiter ja ein sehr, sehr starkes Magnetfeld hat und da so eine sehr starke Strahlungsumgebung herrscht. Also es ist gar nicht mal so einfach, Sonden zu bauen, die super nah am Jupiter dran sind. Also die können halt diese Strahlung natürlich immer nicht so gut ab. Und deswegen waren auch die Instrumente, die auf Juno drauf sind, teilweise nur für so 8 Umläufe oder so ausgelegt. Aber da hatte man dann Glück, weil die haben auch nach 70 Umläufen noch gut funktioniert und liefern auch immer noch Daten. Und falls ihr schon immer mal Live-Bilder vom Jupiter sehen wollt, das geht. Also Juno hat die sogenannte Juno-Cam dabei. Die ist kein offizielles wissenschaftliches Instrument, sondern wirklich einfach eine Kamera, wo dann öffentlich die Bilder zur Verfügung gestellt werden. Da verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes, wo ihr da drauf gehen müsst.
Und ihr könnt auch, wenn ihr das könnt, dann könnt ihr aus diesen Bildern auch, ja, könnt ihr die nachbearbeiten, weil das sind Rohdaten, die da geschickt werden. Und die sind wirklich dazu da, um von der Öffentlichkeit dann bearbeitet zu werden, damit man da einerseits besser erkennt, was da drauf los ist, aber andererseits auch einfach, dass die geil aussehen sollen.
Okay, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Juno existiert noch. Also Juno ist immer noch beim Jupiter unterwegs. Ursprünglich war die Mission eigentlich nur bis Mitte 2018 geplant und dann wurde sie mehrfach verlängert. Erst bis Juli 2021 und dann bis September 2025. Das ist jetzt gerade. Aber wir können leider, obwohl es jetzt, heute ist der 8. September, wenn wir aufnehmen, wenn ihr das hört, wird der 12. September sein. Aber selbst dann werden wir nicht sagen können, was jetzt mit Juno eigentlich passiert. Denn die NASA steht ja vor den krassen Budgetkürzungen, wovon Juno auch betroffen sein könnte. Also die würden das, glaube ich, schon gerne verlängern, aber es könnte halt sein, dass das Geld gekappt wird und die dann sagen, ja, okay, tschüss, Juno. Und wenn das so ist, also wenn Juno jetzt quasi plötzlich beendet werden muss, dann wird die Sonde wahrscheinlich auch in den Jupiter stürzen.
Ja, eine Sache noch zu Juno, die ich nicht wusste bis zur Recherche. Das macht man ja oft gern, dass man solchen Sonden irgendwie was mitgibt, was irgendwie für uns Menschen steht. Bei Juno hat man sich entschieden, 3 Lego-Minifiguren mitzuschicken. Also einfach diese kleinen Dinger mit den gelben Köpfen. Und zwar hat man da mitgeschickt Galileo Galilei. Den hatten wir ja schon mal. Der hat die Monde entdeckt.
Mit seinem Fernrohr.
Und der hat ein Fernrohr. Mhm. Ich hoffe auch, dass sie ihn nicht Galileo Galilei nennen, sondern Galilego Galilei. Dann ist noch der römische Gott Jupiter dabei, nachdem der Planet benannt ist, und dessen Schwester und Frau, es ist ein bisschen eine inzestige Mythologie, Juno, nach der die Sonde benannt ist, Juno.
Ich wusste das natürlich mit den Lego-Figuren. Aber klar. Ich bin auch Lego-Fan. Ich oute mich hier. Hier stehen einige Sachen
auch
jetzt gerade um mich rum.
Was hast du alles?
Also hier in meinem Studio steht zum Beispiel dieses Tales of the Space Age mit so einer Beleuchtung. Aber ja, ich will nicht alles aufzählen. Das klingt ganz schön crazy, wenn ich sage, ich habe auch manche Sachen. Ich habe zum Beispiel das Space Shuttle 2-mal als Wertanlage. Einmal aufgebaut, einmal als Wertanlage.
Ja, dann haben wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer heißt das. Das ist eine ESA-Sonde, die, wie ich finde, einen der besseren Akronymnamen hat, so in der Raumfahrt.
Das stimmt, wirkt nicht ganz so zu sehr gewollt.
Ja, wobei halt das M fehlt einfach von Icy Moons, so, aber das verzeihe ich jetzt mal.
Was soll's, ja.
Ja, JUICE ist gerade unterwegs. Gestartet ist es am 14. April 2023 von der vorletzten Ariane 5. Mit einer kleinen Träne im Auge sage ich das, weil ich die Ariane-Raketen so sehr mag. Sie soll im Juli 2031 ankommen, also nach 8 Jahren Flugzeit. Nach eben den Swingbys, das war einmal der Erde-Mond-Swingby, den Angela Dietz vorhin auch schon erwähnt hat, der deswegen sehr besonders war, weil es das erste Mal war, dass man so kurz nacheinander an 2 Körpern vorbeigeflogen ist. Und dann der erwähnte, jetzt gerade stattgefundene Venus-Flyby.
Ich finde es übrigens immer noch lame, und das muss ich jetzt nochmal betonen, dass die bei dem Venus-Flyby auch gar nicht die Instrumente angemacht haben, weil sie auch wieder Angst hatten, wie bei Galileo damals, dass das überhitzt und dass es dann irgendwie kaputt geht. Aber das heißt, es gibt auch einfach gar keine Venus-Fotos von diesem Flyby. Finde ich super schade. Ich hatte die ganze Zeit, habe ich irgendwie gedacht, das passiert und habe mich schon so drauf gefreut.
Aber was schön ist, das haben sie bei dem Erde-Flyby letztes Jahr gemacht. Da haben sie ihre Instrumente angemacht und haben rausgefunden,
ja,
dass die Erde bewohnbar ist.
Ja, wow. Danke ESA, das nochmal zu bestätigen. Aber eigentlich cool, weil das heißt ja, die Instrumente funktionieren.
Ja, und es wird jetzt noch 2 Flybys geben, 2-mal an der Erde auch, einmal in ziemlich genau einem Jahr, 2026 im September und dann im Januar 2029 nochmal an der Erde. Also da können wir nochmal die Instrumente auf die Erde
gucken, ob da immer noch Leben existiert.
Ja.
Die Sonde heißt ja nicht umsonst JUICE Jupiter Icy Moons Explorer. Die heißt natürlich so, weil der Fokus der Mission auf den Eismonden liegt. Wir haben ja vorhin schon so schön die Monde aufgezählt. Die Eismonde sind alle die David kannte. Das sind Europa, Ganymed.
Io ist der letzte, den kenne ich jetzt auch.
Ja, stimmt. Das sind Europa, Ganymed und Callisto. Und ein extra großer Fokus wird auf Ganymed gelegt, weil wir seit der Galileo-Mission wissen, dass Ganymed ein eigenes Magnetfeld hat. Und das soll jetzt nochmal ausführlicher untersucht werden einfach. Bisschen schade ist, dass JUICE keine Instrumente an Bord hat, die aktiv Leben detektieren können. Also die Sonde kann quasi bestimmen, ob es in der Jupiter-Umgebung Orte mit den richtigen Bedingungen für Leben gibt, so drückt die ESA das immer aus. Das heißt quasi, sie kann messen, ob da Wasser ist, ob da bestimmte Elemente sind, Sauerstoff zum Beispiel, Kohlenstoff, Wasserstoff, halt das, was hier Leben so ausmacht und Energiequellen natürlich, die Leben auch braucht. Aber wenn da jetzt irgend so ein Bakterium rumkriecht, das wird die Sonde leider nicht merken. Das ist halt das, was wir immer alle geil finden, dass wir uns fragen, okay, gibt's Aliens oder nicht? Aber es geht ja auch primär darum, einfach allgemein das Sonnensystem zu erforschen, sei es jetzt belebt oder halt weniger belebt. Und deswegen ist ja, wie gesagt, auch vor allem eben Ganymed mit dem Magnetfeld so interessant. Und da bin ich auch ehrlich gesagt gespannt, was da noch so alles rauskommt. Also JUICE soll ja dann erstmal in eine Umlaufbahn um den Jupiter gehen und dann später auch nochmal um eine Umlaufbahn um Ganymed, was ja so auch noch gar nicht gemacht wurde, also dass man jetzt auch aktiv in diese Mondumlaufbahn geht. Europa ist zwar auch ein Icy Moon, aber wird so ein kleines bisschen ausgespart, weil es ja dann eben noch diese NASA-Mission Europa Clipper gibt, von der wir ja auch gerade schon gesprochen haben, die auch gerade zum Jupiter unterwegs ist. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was bei JUICE alles rumkommt. Ich habe auch so eine kleine emotionale Bindung zu JUICE, weil ich bei so einem ESA-Event war, als die Sonde gestartet ist. Leider nicht in Kourou. Hallo ESA, bitte ladet mich auch mal nach Kourou ein. aber ich war in Darmstadt dabei und die hatten vorher so ein Wettbewerb, wo man sich so ein Mocktail, also ja, ihr wisst, was ein Mocktail ist, wo man sich so ein Mocktail ausdenken sollte. Und dann hat halt die den Mocktail sich ausgedacht hat, der da gewonnen hat. Und sie war dann halt da und hat da so diesen Mocktail für alle gemacht. Und dann hat man da den Juice, wurde das die ganze Zeit genannt, hat man den Juice getrunken.
Ich finde, Juice ist mindestens genauso schlecht wie Galileo Galilei. Ja, jetzt haben wir über JUICE gesprochen und auch Europa Clipper schon erwähnt. Das ist die letzte Mission, über die wir heute sprechen wollen. Das ist die aktuelle NASA-Jupiter-Mission beziehungsweise eben Jupiter-Mond-Mission. Da geht es natürlich hauptsächlich dann zu Europa, wobei Europa Clipper nicht in eine Umlaufbahn um Europa eintreten wird. Das liegt eben an diesem Strahlungsgürtel um Jupiter, in dem Europa drin liegt, und da kann man keine Sonne reinschicken, die dann einfach da drin bleibt. Die würde relativ schnell kaputt gehen, und deswegen bleibt man in der Jupiter-Umlaufbahn, wie eben Galileo auch, dass man ab und zu nah rankommt an Europa, auch an die anderen Monde, aber da ist eben der Fokus auf Europa und sich den dann anschaut. Ursprünglich waren JUICE und Europa Clipper auch mal eine Mission, die ESA und NASA zusammen machen wollten. Das hat, ja, wie viele Missionen, die beiden zusammen machen wollen, dann nicht geklappt. Das war aber tatsächlich eine gute Sache am Ende, weil man so jetzt eben die Möglichkeit hat, diese zwei Fokusmonde sich anzuschauen. Aber man kann noch gut miteinander zusammenarbeiten. Da habe ich auch Angela Dietz dazu gefragt.
Und dann sind wir zusammen im Jupiter-System. Und teilweise ist es auch so, dass zum Beispiel ein wissenschaftliches Instrument ist auf beiden Missionen. Und auch so gibt es ganz viele Möglichkeiten, koordiniert dann zusammen zu messen. Wir haben jetzt schon Kontakt, wir haben regelmäßig Austausch mit denen. Und zum Beispiel diese Atlas-Beobachtung machen wir dann auch teilweise zusammen.
Mit Atlas-Beobachtung meint Angela Dietz übrigens, dass sie sich jetzt vorgenommen haben, die JUICE-Sonde auf den Kometen, auf den interstellaren Kometen 3 Atlas einmal zu richten. Und das ist ja super spannend, weil das ist der bisher dritte interstellare Komet, den wir kennen. Und es ist natürlich super interessant, den irgendwie genauer zu erforschen. Aber man kann halt eben in der Kürze der Zeit nicht eine eigene Sonde dafür entwickeln und die losschicken. Also man entdeckt so ein Objekt halt leider immer so ein bisschen zu spät, um dann halt zu sagen, ja okay, jetzt bauen wir hier irgendwas.
Ja, und sobald Europa Clipper dann beim Jupiter angekommen ist, wird es eben ähnliche Aufgaben haben wie JUICE, aber eben dann halt bei Europa.
Das Krasseste, was Europa Clipper sich vorgenommen hat, finde ich, ist, dass sie mit der Sonde durch eine Wasserfontäne fliegen wollen, die von der Oberfläche von Europa aufsteigt. Also man geht ja davon aus, dass unter der Eisschicht auf Europa ein flüssiger Ozean ist. Das ist übrigens bei Ganymed und Callisto auch so. Aber bei Ganymed und Callisto ist diese Eisschicht dicker, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass Europa die heiße Kandidatin für außerirdisches Leben ist und nicht unbedingt Ganymed und Callisto. Bei der Galileo-Mission ist es wahrscheinlich passiert, dass die Sonde einmal durch so eine Fontäne geflogen ist. Man ist sich nicht ganz sicher. Und jetzt hofft man quasi mit Europa Clipper, das so reproduzieren zu können.
Ich meine, die Chance besteht. Bei Galileo ist es passiert. Ja. Wahrscheinlich passiert. Ganz genau weiß man es nicht.
Europa hat übrigens auch eine leichte Atmosphäre, also gar nicht vergleichbar mit der Erdatmosphäre, sondern viel, viel dünner. Die soll Europa Clipper auch untersuchen. Und sie soll quasi vorbereiten, dass man in Zukunft irgendwann auf Europa landen könnte. Mal gucken, ob das irgendwann nochmal gemacht würde. Und dann gibt es noch eine Idee für eine zukünftige Mission, die David auch richtig cool findet, wie ich jetzt
ich
schon
liebe
mal sagen
diese
kann.
Idee.
Und zwar ist eine zukünftige Idee ein sogenannter Kryobot. David, was ist so cool daran?
Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so ein Zigarettenanzünder im Auto. Die gibt's gar nicht mehr so, oder? Aber wer das vielleicht noch kennt, das war so ein Teil, das ist vorne heiß geworden, dann konnte man damit seine Zigarette anzünden. Und ja, sowas soll das ungefähr sein und sich dann eben in die Eisdecke reinschmilzen mit dem heißen Ende. Und dann durch die gesamte Eisdecke durch in den Ozean darunter, um dann da nach Leben zu suchen.
Das ist eigentlich ein U-Boot.
Eigentlich ein U-Boot, ja. Und ich stelle es mir auch so ein bisschen vor, dass es dann noch so ein Kabel hat. Also wahrscheinlich kann es ja nicht durch die Eisdecke durchfunken und ja, dann in diese kilometerdicke Eisdecke rein, um dann darunter nach Leben zu schauen. Und ich hoffe so sehr, dass ich das noch erlebe.
Das wäre auf jeden Fall so mega. Also Daumen drücken jetzt, dass Europa Clipper halt so krasse Daten schickt, dass man sagt, okay, das müssen wir machen.
Ja, aber da müssen wir uns eigentlich auch mal noch die Frage stellen, wenn wir so viele Missionen haben, die wirklich sehr aufwendig sind, um zum Jupiter zu kommen, warum ist eigentlich gerade am Jupiter das Interesse so groß? Wir haben ja schon auch Sonden, die anderswo hingehen, wir haben ja auch Lander auf dem Mars, aber das ist wirklich, muss man sagen, vergleichsweise einfach, sich den Jupiter anzuschauen, einfach weil der auch so viel weiter weg ist als der Mars.
Aber wir haben halt eben auch Planeten, wo bisher nur Voyager war. Also Uranus und Neptun, die
genau.
Hatten noch gar keine richtige eigene Sonde. Ist halt nur mal Voyager vorbeigeflogen, New Horizons ist da vorbeigezischt und hat mal kurz einen Blick geworfen. Aber das war's dann.
Das liegt zwar auch dran, dass die auch noch mal ein bisschen weiter weg sind, aber der Jupiter ist auch einfach einer der spannendsten Planeten in unserem Sonnensystem. Einmal ist er einfach verdammt groß und hat verdammt viel Masse. Also er ist der schwerste Planet in unserem Sonnensystem, kann man sagen. Er hat 2,5-mal so viel Masse ungefähr wie alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Und er ist auch deswegen verdammt interessant, weil es sein könnte, dass es ohne den Jupiter uns gar nicht geben würde oder auch überhaupt gar kein Leben auf der Erde. Unser, so will er selbst genannt werden, großartiger Spezialreporter Philipp hat mit Thorsten Kleine gesprochen. Der ist vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Und er hat ihn gefragt, ist der Jupiter so etwas wie die Sonne für uns, dass wir ohne ihn gar nicht existieren könnten?
Ja, also ob man das jetzt so sagen kann, dass er die zweite Sonne ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, er hat schon eine ganz entscheidende Rolle gespielt, darin zu bestimmen, dass das Sonnensystem so aussieht, wie es aussieht. Und vor allen Dingen, dass die Erde der Planet geworden ist, den wir eben kennen, also ein lebensfreundlicher Planet.
Man vermutet allerdings schon ziemlich lange, dass der Jupiter einen großen Einfluss auf die Erde hat. Es ist noch nicht so lange her, da hat man sich so richtig, richtig wilde Dinge vorgestellt mit dem Jupiter und der Erde. Im Buch The Jupiter Effect von 1974 zum Beispiel sind die Autoren davon ausgegangen, dass eine sehr, sehr spezielle Planetenkonstellation im Jahr 1982 zu Katastrophen auf der Erde führt, also starke Erdbeben und so weiter. Und dann gab es dann auch 1982 Weltuntergangspartys. Aber wie so häufig, wenn sowas ist, ist nichts passiert. So ein bisschen wie irgendwie damals 2012, als die Erde eigentlich mit dem Maya-Kalender untergehen sollte.
Ja, stimmt. Ja,
daran
ja.
Erinnere ich mich. Aber auch da ist leider nichts passiert. Haben wir alle
für mich hört sich's auch eher so ein bisschen nach Astrologie als Astronomie an, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Später hat sich der eine Autor, das waren zwei Autoren, und einer hat sich dann auch nachher noch von dieser Theorie distanziert. Also die haben das schon ernst gemeint. Wir können aber nicht leugnen, dass der Jupiter so einen bestimmten Einfluss auf die Erde hat. Also vor allem halt eben durch so starke Anziehungskraft. Und es ist jetzt nicht so, dass der Jupiter die Erde so stark anzieht, dass sie sich in irgendeiner Form auf ihn zubewegt. Aber vor allem zu Beginn des Sonnensystems, damals war die Erde noch gar nicht fertig, sondern sie ist gerade erst entstanden. Und da hat der Jupiter schon einen großen Einfluss mit seiner Gravitation genommen.
Dafür muss man vielleicht in der Hinsicht ein bisschen ausholen, dass für einen lebensfreundlichen Planeten sind ja verschiedene Dinge entscheidend. Ein wichtiger ist der Abstand zur Sonne, dass man also in einem Bereich ist, wo es flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben kann. Da spielt aber auch die Größe des Körpers eine Rolle und wir dürfen also nicht viel, viel größer werden, als die Erde jetzt ist. Und da hat Jupiter nach unserem jetzigen Kenntnisstand eine ganz wesentliche Rolle gespielt. ohne so einen Planeten wie den Jupiter passiert, ist, dass sehr viel Material von viel weiter draußen, also aus dem äußeren Sonnensystem, Richtung Zentralgestirn, also Sonne, driftet, sagen wir, durch eine sogenannte Scheibe aus Gas und Staub, die den Stern am Anfang umgibt. Und das sind sehr, sehr große Massemengen. Und wenn dieser Materialfluss nicht unterbrochen wird, dann entstehen nicht solche Planeten wie die Erde, sondern sehr viel größere Planeten, die nahe am Zentralgestirn sind.
Das heißt, im Prinzip verdanken wir Jupiter, dass wir hier nicht noch mehr Schwerkraft haben und wir uns nicht die ganze Zeit mit größter Anstrengung durch die Gegend schleppen müssen auf dem Weg irgendwo hin.
Ja, und es könnte auch sein, dass wir Jupiter verdanken, dass wir nicht ungefähr alle 100.000 Jahre oder so so einen Dino-Asteroiden abkriegen. Denn das könnte auch eine Aufgabe des Jupiters sein. Nämlich, dass er die Asteroiden, die aus dem äußeren Sonnensystem, aus dem Asteroidengürtel zu uns vielleicht unterwegs wären und auf die Erde knallen würden, dass er die dann anzieht, so wie Shoemaker-Levy 9 zum Beispiel, und dass die dann eben in den Jupiter fallen. Diese These ist aber auch umstritten. Wissenschaftler wie Thorsten Kleine gehen inzwischen davon aus, dass es auch sein könnte, dass Jupiter sogar einige Gesteinsbrocken eher in unsere Richtung lenken würde. Also,
ach,
da
nö,
ist die Frage,
ich wollte gerade sagen, danke Jupiter.
Ja, also ich hoffe auch noch, dass er eher so dieser freundliche Türsteher ist, der die Gesteinsbrocken abhält. Aber es stimmt schon. Also ich meine, gerade wenn wir so von Swingbys reden und sowas, warum könnte er die nicht auch ablenken, dass die dann zur Erde fliegen?
Was der Jupiter ja auf jeden Fall macht, egal ob er jetzt irgendwas umlenkt oder nicht, er hortet ja ganz schön viele Asteroiden bei sich.
Ja,
also
ja,
durch die große Gravitation, die der Jupiter hat, zumindest die können uns nicht das Dino ausbescheren.
Ja, und da wir ein Raumfahrt-Podcast sind, wollen wir noch eine weitere Frage beantworten, nämlich welche Raumfahrtmissionen waren denn wichtig, um all diese Dinge über den Jupiter herauszufinden?
Die Vorstellung, dass Jupiter eine wichtige Rolle spielt, das ist eigentlich relativ schnell klar geworden, nachdem man Exoplaneten entdeckt hat und ihm festgestellt hat, dass diese planetaren Systeme ganz anders aussehen als unser Sonnensystem. Eben, dass man so Planeten wie Jupiter näher am Zentralgestirn hat als unsere Erde zum Beispiel. Ich glaube, was eine wichtige Beobachtung war, dass das waren Arbeiten, die aus meinem eigenen Forschungsgebiet kommen, ist, dass wir sogenannte Meteoriten untersucht haben. Das sind Gesteinsproben, die aus dem Asteroidengürtel kommen. Dieser Asteroidengürtel, der befindet sich heute zwischen Mars und Jupiter, und das sind Bruchstücke von kleinen planetaren Körpern, die quasi übrig geblieben sind aus der Frühzeit der Planetenentstehung. Und wenn man die untersucht, was man da feststellt, ist, dass, obwohl die da heute zusammen vorkommen, sind die initial in zwei unterschiedlichen Regionen des Sonnensystems entstanden. In zwei Bereichen, die für längeren Zeitraum völlig voneinander isoliert waren.
Okay, mir fällt gerade auf, alles, was er gerade sagt, hat überhaupt nichts mit den Raumfahrtmissionen zu tun, die wir gerade besprochen haben, die zum Jupiter selbst irgendwie geflogen sind. Also es geht quasi eigentlich ja eher um entweder Asteroiden oder Exoplaneten, und die beobachtet man ja sogar mit großen Teleskopen von der Erde aus.
Ja, aber das alles, also natürlich die Missionen zum Jupiter und auch diese anderen Dinge, die finde ich alle so super spannend, weil wir da ganz häufig sehen, wie vieles im Sonnensystem einfach zusammenhängt. Also bevor ich das wusste, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass der Jupiter irgendwie dafür zuständig ist, dass ich heute hier bin und jetzt hier mit dir den Podcast aufnehme. Also ich meine, wie kommt man da auch drauf? Ja, und auch dann, wenn ich weiterdenke, so man redet immer von der habitablen Zone, wenn es um Exoplaneten geht, da müssen die drin sein, das Leben ist. Aber es könnte auch sein, dass sie halt auch noch einen Jupiter brauchen.
Vielleicht sagen wir jetzt doch nochmal danke Jupiter. Ich war gerade kurz davor, das nicht mehr sagen zu wollen, aber vielleicht sage ich jetzt doch danke Jupiter, dass du vielleicht dafür da bist, dass wir da sind.
Oh. Danke Jupiter. Ja, das war's für heute mit Ready for Liftoff und dem Jupiter und seinen Monden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst, wo auch immer ihr uns hört, wenn das da denn geht. Da könnt ihr uns dann auch einen Kommentar dalassen oder uns eine E-Mail schicken an liftoff@ard.de.
Schreibt uns zum Beispiel auch super gerne, falls wir nochmal zu einem Planeten eine Sonderfolge machen wollen. Ich bin begeistert von allen, also deswegen sagt uns gerne, was ihr am meisten mögt.